2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Sonntagabend um 19.10 Uhr, ist genau, aber fast genau eine Stunde her. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Nach dem Spielausgabe des Millantons nach unserem Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim. Das Spiel des 27. Spieltages der 2. Liga fand am Samstagabend, den 8.4. um 20.30 Uhr in der Void Arena in Heidenheim statt. Das Spiel gegen den FCH endete 0:1 für den magischen FCSP. Der Torschütze vor 15.000 ZuschauerInnen war Marcel Hartl in der 41. Minute nach Vorlage von Lead Paccarada. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Mit mir dabei, wie im vor dem Spiel Gespräch, ist wieder Petra zu finden als Frau-Nehmer bei Twitter. Moin Petra, schön, dass du heute wieder dabei bist.
Hi, grüß dich.
So, bevor wir ins Spiel eintauchen, angeblich waren 15.000 ZuschauerInnen im Stadion. Ich fand allerdings, dass dafür, dass schon sehr viele Plätze auf der, ich weiß das gar nicht, ist das, was man da sehen kann, Gegen- oder Haupttribüne, sah schon ein bisschen leerer aus.
Das ist das Problem, was wir immer haben. Es ist die Haupttribüne, die eben auch von der Kamera erfasst wird. Und das ist zu meinem Leidwesen der Businessbereich.
Und ah gut, dann es erklärt einiges, brauchst nicht.
Das erklärt das klar. Alles, oder?
Sport auch so.
Wobei, ja, Sport auch wenn so. Wenn du beim Spiel mal genauer hinschaust, dann siehst du oben hinter den Scheiben die Menschen stehen. Und sehr wetterabhängig. Also uns schon um die Jahreszeit noch recht frisch auf der Ostalb um die Zeit. Und dann stehen die Leute gerne im Warmen in ihren Logen.
Ah, okay, dann weiß ich alles Bescheid.
Der Rest von war uns tatsächlich war, voll.
Ja, das glaube ich, sah auch auf eurer Support-Tribüne war es auch rappelvoll. Von uns waren 1822 Braun-Weiße dabei. Viele davon angereist mit einem Sonderzug, was ich sehr, sehr schön fand. Und wieder hatten wir eine kleine Choreo zu Beginn. Lass uns mal ganz kurz über das Spiel sprechen. Wir verlieren jetzt seit 3 Jahren hintereinander, nicht mehr im Albstadion. Gestartet sind wir verletzungsbedingt mit Gigalla für Smith in der Startaufstellung und liefen wie üblich in unserem 3-4-2-1 auf. Ihr hattet ebenfalls eine Veränderung, glaube ich, ne? Tomalla kehrte zurück
und
ersetzte
war wieder da, ja.
Genau, ersetzte Sessa. Tomalla hat ja auch eine starke Hinserie gespielt, ne, bevor er sich verletzte. Aber Sessa war ja kein schlechter Faktor bisher.
Aber nicht seine Position eigentlich. Also Sessa hat eigentlich nicht Tomalla ersetzt. Und Tomalla war vor seinen 2 Sperren tatsächlich ein extrem wichtiger Mittelfeldanker. Und man hat auch gemerkt, dass er gefehlt hat. Er war jetzt, fand ich, nicht schlecht. Es war okay. Aber sicherlich noch nicht wieder so wie vor seinen beiden Sperren.
Ne? Ja. Ja, nicht im Rhythmus, genau. Frank Schmidt hat dann im 4-1-4-1 aufgestellt, wie immer eigentlich. Wie verschieden sich die beiden Mannschaften in ihren Systemen auf dem Feld verhalten haben, findet ihr dann bei Tim im Artikel. Den verlinke ich euch gerne in den Shownotes, sobald dieser erscheint. Als das Spiel begann, dachte ich so, ja, wir haben ja gleich wieder versucht, die Kontrolle zu übernehmen und das Spiel so ein bisschen zu gestalten. Aber irgendwie war das von den ersten Minuten auf beiden Seiten relativ fahrig. Oder wie fandst du das?
Also mir war es zu wild am Anfang. Es waren sehr viele Flanken. Ich fand Heidenheim ein bisschen verkrampft. Da fand ich euch, ich will jetzt nicht sagen souverän, aber ich fand die Heidenheimer ich fand uns wirklich verkrampfter. Es war gut in der 6. Minute, die Chance fand ich gar nicht schlecht von Tomalla nach dem Freistoß von Beste. Da hatte ich auch das Gefühl, euer Torhüter ist, da war der nicht so ganz auf dem Posten. Ja. Gehe ich jetzt raus, bleibe ich jetzt drin, was mache ich jetzt? Und Tomalla hat es halt am zweiten Pfosten leider nicht gepackt, den Ball aufs Tor zu bekommen.
Ja, das stimmt. Ging mir, ich dachte auch so, und da habe ich das erstmal so ein bisschen Tiefluft geholt, so. Ja, was passiert heute? war dann aber, danach kam aber auch nicht wieder so schnell wieder was, sondern dann hatten wir irgendwie 12. Minute, Saliakas hat den Ball in den Strafraum gespielt und Dapo hat dann mit dem, Dapo Alolofian hat mit dem Kopf abgelegt und Hartl kam einen Schritt zu spät, wäre ein bisschen größer, glaube ich, hätte das auch anders enden können. Das war ähnlich so ein bisschen wie Tomala vor dem Tor, nur dass Hartl überhaupt nicht drangekommen ist, aber ich fand die Chance ähnlich wertig. Und dann fand ich irgendwie so viel Unkonzentriertheiten im Spiel von beiden Mannschaften. Also es ist immer, also viele Ballverluste, schlechte Passstaffetten, aber auf beiden Seiten irgendwie so, dass beide noch nicht genau, nicht wirklich wussten, wo sie in diesem Spiel hin wollten eigentlich. Mhm.
Ja, habe ich genauso empfunden. Also es gab ja noch zwei wirklich gute Chancen. Also in der 24. Minute macht das ja Kleindienst wirklich phänomenal gegen Medic und Tomala verzieht dann. Und dann noch in der 28. Minute mit seinem Flugkopfball, den er nicht richtig trifft leider. Eine ganz tolle Hereingabe von Fürnbach. Wenn er einen von diesen beiden macht, was er normalerweise tut, aber da eben nicht, dann weiß ich nicht, in welche Richtung es dann geht.
Da hat man auch, also da bei der 28. Minute diese Chance mit dem Flugkopfball, wo dann im, für die Menschen, die dann sich auch im Bezahlfernsehen das Spiel angeschaut haben, der unsägliche Felix Magath auch noch irgendwie sagte, dass da ist er nicht richtig abgesprungen. Irgendwie ganz furchtbar. Aber das hatte ich auch, da hatte ich auch noch mal, habe ich auch noch mal die Luft angehalten. Aber dann auch, warum in der 34. Minute Kevin Müller den so etwas einen großen Bock schießt und quasi Daschner das Spiel nicht zu Ende bringt, diese zu wenig aus dieser Situation einfach macht. Da war, es waren so
Müller
für mich so
aber dann
die,
auch wirklich gut gerettet hat, muss man auch noch sagen.
Ja,
also
gut, aber es war auch
Bock,
einfach schlecht
dann,
verwandelt. Ne? Also, Entschuldigung, also der da steht da alleine vor dem Torwart und nimmt die schlechteste Option. So, das ist, weil er, glaube ich, auch selber zu sehr überrascht war. Aber hat er natürlich, Müller hat natürlich auch stark stehen geblieben und abgewartet. Hat das wieder gut gemacht, richtig. Aber trotzdem. Das ist sowas wie eine hundertprozentige wie der Flugkopfball von Kleinings.
Absolut, absolut.
Dann hätten wir, wären wir also mit beim 1-1. und dann kommt ein wenig später, nämlich 7 Minuten später, der entscheidende Treffer der Partie. Einwurf auf der linken Seite durch Paccarada in den Lauf des in den Strafraum eindringenden Hartl. Und dieser zieht aus dem Lauf in den, ab in den linken Winkel. Wie ich jetzt lernte, nennt man das bei den Glasgow St. Pauli-Fans Thunderbastard.
Ach was.
So sollte. Ja, mega gut. Okay. Fand ich super. Habe ich mir gleich gemerkt. Super Ausdruck. Also diesen Thunderbastard, der sah sehr schwer haltbar für Kevin Müller aus, fand ich.
Das war ein tolles Tor. Also das muss man gar nicht wegdiskutieren. Das war wirklich ein ganz arg schönes Tor. Gut, wie oft macht er den? Ich weiß es nicht. Aber in dem Fall.
Er sagte ja, im Anschlussinterview, hätte er, die haben am Donnerstag, die hätten wohl am Freitag im Abschlusstraining solche Volleyschüsse getrunken und er hätte die reihenweise versenkt. Und musste selber dabei lachen, aber ich glaube auch alle anderen waren etwas am Schmunzeln. Nee, aber den hat er echt richtig geil gemacht. Endlich hat das Ding mal nicht vergeben.
Also was mir tatsächlich auffiel, kurz vorher war Frank Schmidt, der am Spielfeldrand die Einwurfzeichen gemacht hatte. Und ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass er mehrmals darauf hinweisen wollte, passt auf die Einwürfe auf.
Ja, das sagte er auch nach dem Spiel PK, dass auch angesprochen worden ist, dass sie sich viel rochieren, dass wir viel rochieren bei den Einwürfen und versuchten dort Freiräume zu schaffen. Das hätte er auch angesprochen im Spiel. Genauso wie er vor dem Spiel auch angesprochen hat, dass er eigentlich die Querverlagerung wollte, das dann aber seine Spieler nicht gemacht haben. So. Und wir das dann halt einfacher verteidigen konnten. Ja, aber diese Einwürfe waren dann ja auch großes Thema irgendwo bei den ganzen Kommentatoren, die sagten, ah, das ist so häufig auffällt. Aber auch im Postgame-Interview mit Fabian Hürzeler hat er darauf hin, wurde dann nochmal dazu befragt, ob das denn trainiert worden ist, und auch alle anderen Spieler wurden gefragt, und ja, das ist ein Standard und den trainierten wir auch. So, ja. Ich gehe mal davon aus, dass es auch in Heidenheim nicht anders gemacht wird, oder?
Also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass wir Standards trainieren, ja. Also ich sehe diese Möglichkeit.
Ja, hat man zum Beispiel bei der Ecke durch Beste auch gesehen.
Wobei ich sagen muss, dass ich die Postgames-Geschichte, das habe ich nicht mehr gesehen, weil ich so bedient war und ich mir den Gastkommentator oder den Experten des Bezahlfernsehens, den konnte ich mir unmöglich auch nach dem Spiel nochmal geben.
Ja, ich habe da nur gesessen, weil ich gegrinst habe. Tut mir leid.
In Ordnung, kann ich so akzeptieren.
Aber das war so dieses, ich fand das ein wunderschönes Tor, ich gönne es dem Marcel Hartl auch, weil er wirklich viel ackert, viel läuft, immer wieder anspielbar ist. Einer der, also so ein Duracell-Häschen auf dem Platz, da fand ich mega gut. Aber das war dann auch schon so die erste Hälfte. Wie fällt denn dein Fazit aus? Von der ersten Hälfte. Wie hättest du die für dich zusammengefasst, wenn wir jetzt zur Halbzeit gesprochen hätten?
Also im Grunde haben wir alles gesagt. Also ich fand es zwar eine 50-50-Geschichte, absolut. Und ihr seid irgendwann ruhiger, souveräner geworden. Wir haben die Chancen nicht genutzt, die wir normalerweise nutzen. Und zur Halbzeit fand ich auch noch alles drin. Also ich hatte da, wobei ich da schon so ein bisschen das Gefühl hatte, dass so der rote Faden bei uns fehlt. Also das war mir nicht flüssig genug. Also ich fand sie nicht schlecht. Ich fand nicht, dass sie schlecht gespielt haben oder dass irgendwie sie nicht gewusst haben, was zu tun ist. Aber mir hat so der rote Faden einfach gefehlt. Normalerweise läuft es flüssiger und du hast das Gefühl, die wissen genau, wie das jetzt zu laufen hat, und das zieht sich dann durch. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt tatsächlich gestern.
War das vielleicht der Faktor, dass ihr selber das Spiel ein bisschen machen musstet auch? Also ja, häufig kommt ihr ja über den Umschaltmoment und geht dann direkt vertikal. Ist es so, wenn ihr das Spiel ein bisschen machen müsst, dass ihr da vielleicht Probleme kriegt? War das bei anderen Spielen auch so?
Also glaube ich gar nicht. Also das war früher bestimmt so, aber mittlerweile hat sich das schon verändert. Und also wenn ich es ein bisschen mit dem KSC-Spiel vergleiche, da fand ich es ganz ähnlich, nur war das dann noch ein bisschen wirr. Nur haben sie sich denn da wieder gefangen. Also ich habe so das Gefühl, also im Fußball passiert einfach viel im Kopf, ganz klar. Und dann hast du in so 50-50 Spielen, dann fällt der Ball halt mal direkt vor deine Füße oder er macht es halt nicht. Oder dann triffst du halt die Latte oder den Pfosten. Und diese Kleinigkeiten fand ich sehr einseitig in diesem Spiel tatsächlich. Also dass bei euch mehr, ja, Spielglück ist ein ganz blödes Wort, aber ich fand immer nicht, dass viel gefehlt hat. Es war immer dieser eine Tick, und was ihr natürlich echt gut gemacht habt, war das Ding super zu verteidigen. Also das war eine ganz klasse Geschichte, muss man ganz, ganz ehrlich zugeben. Aber ich fand nicht, dass viel gefehlt hat.
Ja, fand ich auch. Sag mal, wer hat dich denn in der ersten Halbzeit von eurer Mannschaft so richtig überzeugt?
Richtig überzeugt.
Bei dem du jetzt glauben könntest oder geglaubt hättest, so der reißt es jetzt nochmal rum.
Ich fand Siersleben sehr gut, tatsächlich. Ich fand ihn stabiler als Mainka, hinten drin auf jeden Fall. Ja. Ich hatte aber bei allen das Gefühl, dass ein bisschen was fehlt. Also ich möchte gar niemandem jetzt irgendwie bei uns, sagt man, an den Karren fahren. Das wäre nicht fair. Aber ich fand, sie waren alle in Ordnung, aber mehr nicht. Dass ich jetzt das Gefühl gehabt hätte, da war einer, der einen ganz tollen Tag hat oder der das jetzt Ding noch rumreißen wird oder der jetzt das nächste Tor macht, das Gefühl hatte ich tatsächlich gar nicht.
Wenn du sagtest, dass alle so irgendwie so auf einem Level gespielt haben, gab es irgendwie einen, der irgendwo auch abgefallen ist und überhaupt nicht so seine, wie sagt man das so schön, seine PS auf die Straße gebracht hat?
Seine PS auf die Straße gebracht. Also da beide Mannschaften über 126 Kilometer gelaufen sind.
Ja, mega.
was ja der Spitzenwert des ganzen Spieltages übrigens war, deutlich. Ja,
deutlich.
Ja.
Ja, also zum Vergleich nur mal für die Hörerinnen und Hörer, zum Vergleich nur mal so Schnitt 113, 114 ist Standard.
Ne? Also, ja. Das ist richtig abgefallen. Drin. Nee, aber ich glaube, vielleicht hätte mir das eher auf, also gut, Tomala vielleicht ein bisschen, ne? Also bei Tomala muss ich sagen, das war kein gutes Spiel. Also dem hat man es einfach angemerkt. Natürlich macht er das Ding am Anfang, rede ich da auch anders drüber, aber unterm Strich würde ich sagen, hat man ihm schon gemerkt, dass er zwei Spiele weg war. Und aber Tomala hat eh eine eigene Geschichte bei uns. Insofern war das vielleicht so ein bisschen wieder ein Rückfall.
Hat er gerade seinen Vertrag hat auch seinen Vertrag wieder verlängert, ne?
Ja.
Wie war das denn so?
Ja, ne? Genau. Ja, der hat bis 25 verlängert und ist schon sehr lange bei uns, ja. Und hat er auch hat einige Jahre gebraucht. Wobei Frank Schmidt schon immer sehr viel von ihm gehalten hat und ihm auch wirklich immer alle Möglichkeiten offen gelassen hat. Und den fand ich tatsächlich ein bisschen schwer als die anderen.
Jetzt kommen wir mal zu einer Sache, die nicht nur mir aufgefallen ist, sondern einigen anderen Sympathisanten des magischen FC St. Pauli. Es war klingt jetzt ein bisschen harsch, aber die doch etwas Bodennähe eurer Spieler bei Zweikämpfen. Also die sind sehr schnell, ich hatte das Gefühl, sie sind sehr schnell zu Boden gegangen und haben einfach so. Ich will es jetzt nicht unbedingt Fallsucht nennen, aber so ein bisschen.
Also du meinst den ruppigen, seifigen Heidenheimer Rasen?
Ja, den wollten sie ein bisschen aus der Nähe betrachten. Und das beste Pick, Tomala. Die Offensivspieler vor allem sind ja auch relativ häufig in Zweikämpfen verwickelt gewesen, aber sie gingen doch sehr leicht und sehr schnell zu Boden, dass der Schiedsrichter ja auch schon ab und an das so moniert hatte. Fand ich ein bisschen anstrengend. Ist aber, du sagtest im Vorgespräch, das wäre jetzt nicht so unbedingt, du siehst das nicht so unbedingt.
Also mein Problem ist jetzt wahrscheinlich, dass ich mit gar keinem Heidenheimer Sympathisanten inzwischen gesprochen habe und ich dann so eine Einzelmeinung jetzt vertrete, aber nee, ich sehe es nicht so tatsächlich. Also mir ist das auch nicht aufgefallen. Mir sind die Zweikämpfe aufgefallen, dass es relativ viele Zweikämpfe gab. Es gab ja nur, ich glaube, insgesamt 4 gelbe Karten, ne? Auf jeder Seite 2. Ja. Auch da war ja die Bilanz sehr ausgeglichen. Und hat nicht auch, ich glaube, David Otto war es, ne, zum Schluss noch von der Schwalbe gelb gesehen.
Die dann, wenn du die Wiederholung angeguckt hast, dass dann Maika ihn doch getroffen hat am Knie und es keine Schwalbe war. Aber egal, Schwamm drüber. Das war Bastian Lingert. Ja, kannst du halt. Ich glaube, das sind andere Situationen, wo wir in der zweiten Halbzeit gerne mal auch zu Boden gegangen sind. Dapo war volle Jahren. War da auch ein, zweimal involviert, der dann auch eher die Bodennähe gesucht hat. Aber das fand es in der ersten Halbzeit ein bisschen auffällig.
Also ich muss auch zu meiner Ehrenrettung sagen, ich bin niemand, der im Spiel noch zurückspult oder 3 Zeitlupen anguckt, ob da jetzt ein Kontakt ob da jetzt der Haken noch war und die Ferse dran oder die Jache, was auch immer. Also das mache ich tatsächlich nicht. Ich würde jetzt sagen, aus Heidenheimer Sicht, der sofortige Reflex, das kann überhaupt nicht sein, da ist keiner gefallen, das waren alles Fouls.
Bösartige, eingesprungene Rätsel.
Also ich denke, das würde ich jetzt mal so stehen lassen.
Genau, alle auf Kopfhöhe, lieber Beste.
Du, ich äußere mich hier öffentlich und wer weiß, wer das alles hört. Also insofern.
Ja, das stimmt natürlich. Ich hoffe, es hören uns relativ viele. In der zweiten Halbzeit kamen dann beide Teams unverletzt und unverändert aus der Kabine. wir standen dann ein bisschen tiefer und man merkte gleich, dass wir das Spiel wurde für mich so ein bisschen intensiver. Das ging noch ein bisschen mehr zur Sache. Wie fandest du denn so die Anfangsviertelstunde in der Zweiten? Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Millanton VDSN-Team bei ihrem Podcast. Heute stelle ich wieder keine der leckeren Biersorten von Kehrwieder vor, sondern wiederhole gerne meinen Aufruf aus dem VDS. Kommt zum Brauereifest anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des Prototyps. Denn da könnt ihr die Spezialitäten vor Ort probieren. Das Fest findet am 14.04. von 18 bis 24 Uhr in der Kehrwieder Brauerei am Sinsdorfer Kirchweg 74 bis 92 statt. Am besten fahrt ihr mit den Öffis und steigt am Hirschkäferweg aus. Kommt alle, denn es gibt neben den Bierspezialitäten auch Live-Musik und lecker Essen von der Brutzelhütte und Sigis Pizza. Mehr zur Kehrwieder Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zum Brauereifest findet ihr unter kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt daran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt.
Ich fand euch relativ schnell sehr kompakt. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass noch viel geht. Also mir haben da die Drucksituation wirklich gefehlt. Also ich fand das nicht sehr zwingend, was da alles kam. Und ich fand euch auch erstaunlich ruhig. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass da jetzt das große Nervenflattern anfängt oder die Überzeugung. Also ich fand, auf eurer Seite war die Überzeugung deutlich zu sehen. Und bei uns hast du gemerkt, wir rennen jetzt irgendwie an. Und trotz viel Anrennen kam aber nichts dabei raus. Also man hatte dann ich finde schon, dass man relativ viel Kontrolle hatte, aber natürlich auch, weil uns der Ball überlassen wurde. St. Pauli stand einfach gut, hat sehr kompakt verteidigt, war sehr diszipliniert und hat einfach das Zentrum zugemacht. Und dann
fand ich auch, ja.
Also mir hat auch die Überzeugung dann gefehlt, ne? Also ich hatte in der zweiten Hälfte tatsächlich nicht das Gefühl, das dreht sich jetzt komplett. Also wir haben uns ja auch kurz ausgetauscht und ich habe dir, glaube ich, auch irgendwann mal geschrieben, das zieht ihr heute. Also das war für mich relativ deutlich dann.
Ich konnte das ja nicht ganz so glauben, weil ich habe immer wieder Schiss vor Kleindienst gehabt. Der hatte dann quasi in der 67. Minute dann nochmal eine Chance. Aber das war ja auch nichts Wirkliches, was hier dann nochmal eingreifen musste und dann das Ding zur Ecke gelenkt hat. Aber so zwingend wart ihr nicht. Also ihr hättet, das hatte dann irgendwann so, auch als du geschrieben hast, hat das irgendwie das Gefühl gehabt, ihr hättet jetzt noch so 1-2 Stunden weiterspielen können. Da fällt heute kein Tor mehr. Ja, weil wir das hatte ich auch das Gefühl und das ging dann auch mit, Der Frank Schmidt hatte das dann auch gesagt, wir standen einfach sehr gut. So das, was du sagtest, wir standen kompakt, mit dem Selbstbewusstsein von mehreren 1-0-Siegen und einer Selbstbewusstsein, dass wir das Ding hier nach Hause verteidigen können. Und das hatte dann auch Marcel Hartl, das muss ich wirklich sagen, im Interview war er wirklich sehr, sehr süß, da muss man ihm fast mal in den Arm nehmen. Und der sagte dann, Fabian Hürzeler hätte den beigebracht, wie geil es ist zu verteidigen und wie viel Spaß Verteidigen macht und dass sie alle drauf brennen zu verteidigen, das Tor zu verteidigen, dass das quasi so eine Art, dass sie heiß drauf sind, das Tor zu verteidigen. Und das hat man denen angemerkt. Irgendwie, diese Leidenschaft, mit der sie das gemacht haben.
Der Kuschelpartner meiner war gewesen, aber das hat man schon gemerkt. Also das finde ich schon auch ganz klar. Das hat man wirklich gemerkt und das hat auch jeder anerkannt. Also ich fand das sehr auffällig, auch nach dem Spiel. Es hat wirklich jeder, da war niemand dabei, der da irgendwas anderes behauptet hätte. Also jeder hat gesagt, das ist ganz klar, geil verteidigt, alles richtig gemacht und jeder hat die Leistung anerkannt.
Ja, das stimmt, das war, fand ich auch. Der angesprochene Tomalla, um das jetzt nochmal kurz in die Chronologie des Spiels, um so ein bisschen einzutauchen, ist ja dann in der 70. Minute, ich will nicht sagen erlöst worden, aber er wurde ersetzt durch Sessa und Schmidt sagte, er wollte damit mehr über außen kommen, aber seine Spieler kamen das auch wieder nicht umgesetzt, mehr oder weniger. Dann gab es irgendwie noch 2 Minuten später noch eine, kamen sie aber hatten sie dann eine Chance durch Beste. den also ganz knapp noch daneben sammelte. Muss er den eigentlich machen? Oder macht er den, wenn das Spiel läuft für euch?
Ja, das ist das dritte dieser Beispiele. Ne? Man hat es immer in letzter Zeit auch von der Effizienz gehabt. Man hat es die letzten Spiele, egal welcher Sender das war oder ob wir das waren. Aber den macht er normal. Wie klein den Stieh in der ersten Hälfte macht, macht Beste normalerweise die Ecke, ja, klar. Mhm. Und gestern eben nicht.
Und wir hätten dann direkt im Anschluss, haben wir ja gewechselt und Otto für Metcalf gebracht. Und der läuft nach Ballverlust von Kleindienst, glaube ich.
Kleindienst war es, ja, ja.
Ja, ja. Direkt aufs Tor zu und knallt das Ding dann an die Latte. Hätte man eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, aber man könnte das auch cleverer ausspielen. Aber
also das war schon fast eine hundertprozentige, oder?
Ja, ein bisschen so. Da hatte ich dann nochmal das Gefühl, so, oh, jetzt, das könnte jetzt nochmal die zweite Luft geben. Und dass ihr jetzt nochmal kommt und sagt so, ja, wenn die das Ding nicht reinmachen, dann machen wir jetzt das Unentschieden. Nee,
dem war nicht so.
Es kam, ich hab auch keine weitere Chance mehr irgendwie gesehen. So, also jetzt nichts, irgendwas Zwingendes, was wirklich so. Das war einfach alles. Ja.
Ach, das vorhin hat es schon ganz gut getroffen. Man hätte noch 2 Stunden weiterspielen können. Das Tor wäre nicht gefallen, also ganz klar. Also es war schon, finde ich, es gab auch diesen Punkt im Spiel vor eurem 1-0, dass man gedacht hat, okay, wer jetzt das erste Tor schießt, ne? Also dann wird es ganz schwer für die andere Mannschaft. Aber ja, genauso war es auch.
Ja. So, dann sag ich mal, dann haben wir noch ganz viele Einwechslungen gehabt und so, und aber egal. Denn am Ende bleibt für mich ein sehr, sehr intensives Spiel. Ich fand es sehr, sehr intensiv, weil es war wirklich auffällig, wie viel beide Mannschaften investiert haben in dieses Spiel. Jetzt habe ich natürlich meine St. Pauli-Brille auf und sage, mit dem verdienteren Sieg für uns, weil wir das Tor gemacht haben und ihr es nicht hingekriegt habt, gefährlich zu werden. Weil, so.
Nee, kann ich, also ich möchte da jetzt nicht mal unbedingt, also sagen wir so, ich finde, ein Unentschieden wäre verdient gewesen, aber ich finde, der Sieg war genauso verdient. Also es ist ja immer so, man betrachtet ja in der Regel nach so einem Spiel überwiegend die zweite Hälfte, ne? Also die fließt einfach in die Betrachtung mehr mit ein als die erste. Und nach der ersten, wenn man die mit reinnimmt und nimmt 2 Hälften, würde ich sagen, ein Unentschieden hätte gepasst. Aber die zweite Hälfte, die war so gut von euch verteidigt, dass der Sieg verdient war. Also anders kann ich es nicht ausdrücken.
Gut, dann nehme ich mal den Halbsatz mit dem, dass der Sieg für uns verdient war, und notiere den bei mir.
Kannst du gerne machen, ist okay.
Was ziehst du denn aus der Begegnung eigentlich? Ihr spielt jetzt am Freitag dann gegen Hannover 96 in Hannover.
In Hannover, ja.
Was nimmst du mit aus der Begegnung, was ihr gegen Hannover besser machen müsst? Die haben jetzt am Samstag ja ordentlich auf die Mütze bekommen und wollen sich sicherlich rehabilitieren.
Ja. Schwierig. Was ziehe ich aus der Partie? Es waren die Big Points, die ihr jetzt habt und wir nicht. Das ziehe ich aus der Partie. Ja. Ich denke nicht, dass sich jetzt irgendjemand vergraben wird. Ich glaube, man hat auch nach dem Spiel gemerkt, dass die Enttäuschung da war. Aber trotzdem, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, auch nach dem Spiel Frank Schmidt, ich kenne den auch anders. Also verzweifelt hat der Mann nicht gewirkt. Und
fand ich.
So, ja. Und insofern schwierig. Also ich finde es eine ganz schwere Situation, weil ich jetzt einfach befürchte, dass es zwischen euch und uns entschieden wird. Und das ist was mir körperlich wehtut. Also die Vorstellung, dass einer von uns hochgeht oder in die Relegation muss, sagen wir mal so, die ich ja echt abgrundtief hasse, das finde ich schon nicht so schön, der Gedanke. So sehr ich euch den Aufstieg auch gönne, aber mir wäre es andersrum lieber gewesen, also dass ein anderer Verein unten bleibt. Insofern finde ich das schon. Es war ein Big-Point-Spiel. Ich denke, wir wären weg gewesen, hätten wir das Ding gewonnen. Schwierig. Also verloren ist sicherlich nichts, an das ich jetzt sage, die Chance haben wir nicht mehr, das glaube ich nicht. Also wir sind immer noch 4 Punkte vorne. Also unsere Situation ist immer noch besser als eure.
Ja, auf jeden Fall. Das Bleibt ja auch so. Also ich meine, es ist die erste Niederlage, in erste Heimniederlage in der gesamten Saison für euch gewesen. Ne?
Sogar ja seit einem Jahr, also seit einem Kalenderjahr. Seit einem Jahr. Wow. Mhm,
ja. Genau, seit sie das letzte Mal da waren.
Du bist so ein charmanter Gesprächskapartner, da kommt doch Freude auf.
Ja, mir so leid.
Ein Träumchen.
War, der lag jetzt da, der Ball. Und ich bin ja nicht Team Kleindienst, sondern ich bin ja eher der Marcel Hartl und habe ihn mal links in den Winkel geschweißt. So.
Der Kuschelbär, verstehe.
Ja, es tut mir so leid.
Oh, ja, abgrundtief, merke ich dir an. Du bist ganz fürchterlich traurig. Mhm.
Nein, ich bin ja auch parteiisch und das darf ich auch gerne sagen. Nein, aber das war, ich glaube ja immer noch daran, dass ihr das Ding, dass ihr den zweiten Platz holt, weil wir haben ja jetzt also wenn ihr jetzt noch Paderborn unter den Top 5, seit heute ja nicht mehr, aber eigentlich Paderborn unter den Top 5 Mannschaften, haben wir die beiden geschlagen in der Rückrunde, also euch und Paderborn. Dann stehen jetzt noch Darmstadt und der Verein aus der Vorstand vor uns, die wir auch schlagen können, wobei ich glaube, dass Darmstadt durch ist.
Das denke ich auch.
Und der HSV oder der Verein aus der Vorstand, das habe ich doch gesagt. Oh nein. Dass der Verein sich dennoch, dass wir das Derby dennoch gewinnen werden. Also davon bin ich fest überzeugt. Dass wir da auf jeden Fall noch ein Wörtchen mitspielen. Dann gehen wir nämlich auf die Relegation und gewinnen das gegen Stuttgart. Sind dann,
sehr gerne.
Dann sehen, jetzt geht Heidenheim hoch und wir gehen hoch und Stuttgart geht runter. Und das wird in der Region für einen Aufschrei sorgen bei euch.
Das wäre ein Spaß.
Wir spielen am 16. April zu Hause gegen Eintracht Braunschweig. Dazu kommt dann das VDS von Michael. Ich wünsche euch allen nach der Siegesserie einen entspannten Start in die Woche. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch, Peter, die Zeit, die du dir genommen hast. Und wie im VDS, die letzten Worte gebühren ja dir. Was möchtest du der Welt noch sagen?
Schlag den HSV.
Das machen wir. Dankeschön.
Ich danke dir. Tschüss.